Herzlich willkommen in der Lebenshilfe. Ich bin Anjuta Engert und ich freue mich, dass ich Sie heute wieder auf einen Tauchgang für Nichttaucher einladen darf. Heute steht schon der dritte Tauchgang ein. Ja, und besonders schön ist es, dass wir auch wieder Michael Papengott zu Gast haben. Er ist vom Institut für Weltevangelisation, einer katholischen Laienmissionsorganisation, die weltweit tätig ist, und für die arbeitet er, kurz ICPE genannt. Und ich darf ihn jetzt ganz herzlich begrüßen. Ich bin mit ihm verbunden aus Mannheim. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie.
Guten Morgen, Frau Engert.
Ja, um was geht es denn heute? Um ein Geheimnis, das sich auftut für mich. Tja, wie ist es so mit Geheimnissen? Die sind ja meistens verlockend und die haben doch irgendwie eines mit Schätzen gemeinsam. Die liegen nämlich nicht einfach so auf der Straße herum. Tja, schade eigentlich. Man muss sie vielmehr lange suchen. Mitunter muss man vielleicht auch viele ferne Ufer ansteuern oder überhaupt erstmal eine Schatzkarte haben und sie lesen lernen. Ja, und schließlich muss man sich vielleicht auch darauf gefasst machen, dass man dort, wo auf der Schatzkarte ein rotes Kreuzchen ist, man dann doch nur auf Granit stößt und den Schatz doch noch nicht gefunden hat. Tja, und beim Tauchen, da ist es ja auch so. Den Anfänger, den erwarten nicht gleich die bezaubernden Unterwasserwelten. Tauchen setzt ja eigentlich auch viele Tauchübungen voraus, zumindest wenn man wieder lebendig auftauchen möchte. Und Tauchen setzt vor allem auch, ich bin zwar jetzt kein professioneller Taucher, aber ich denke, es setzt trotzdem Vertrauen voraus, zum Beispiel in die Sauerstoffzufuhr und auch in diejenigen und denjenigen, der mich an der langen Leine hält. Tja, vielleicht ist es ja nun auch so ähnlich wie mit dem Geheimnis der Dreifaltigkeit. Jahrhundertelang haben sich Menschen den Kopf darüber zerbrochen, bis sie schließlich zu einer eindeutigen Aussage gekommen sind, eben, dass es den einen Gott in drei Personen gibt. Und diese Sicht beeinflusst immerhin noch den ganzen Personenbegriff bis heute, dass wir uns also als, sagen wir mal, wertgeschätzte Individuen, Persönlichkeiten mit auch entsprechenden Rechten sehen können. Ja, da staunen vielleicht auch einige, aber das hat tatsächlich Auswirkungen gehabt. Tja, aber irgendwie stehen wir uns immer wieder selber im Weg, nämlich diese von Jesus geoffenbarte Wahrheit von dieser grenzenlosen Liebe und Lebensfülle, die Gott uns schenken will, auch anzunehmen. Und deshalb ging es im ersten Tauchgang auch darum, seine Liebe in unserem Herzen zu entdecken, dass er mich wirklich liebt und zuallererst und bedingungslos und dass er mein Freund werden möchte und mich auch durch mein Leben in allen Höhen und Tiefen begleiten möchte. Herr Papenkort, wenn ich was falsch wiedergebe, dann melden Sie sich bitte.
Alles gut, Frau Engert, alles
beim
gut.
zweiten, ja gut, dann schauen wir mal weiter. Beim zweiten Tauchgang, und das finde ich wichtig, dass wir vielleicht heute noch den Anschluss kriegen, da ging es dann um die Hindernisse, die uns den Weg zu dieser Wahrheit in Gott versperren. Und dazu ganz kurz, dieses erste Hindernis war, fand ich ganz interessant, wir wollen immer die Kirche belehren, so wie gleichberechtigte Geschäftspartner von Gott, und wollen nicht die lernenden Kinder sein, nämlich dieser Mutterkirche. Das war ein Hindernis. Hindernis Nummer zwei, wir leben in einer Instant-Gesellschaft. Da muss alles schnell verfügbar sein. Tja, für tiefe Tauchgänge oder ja, tiefes Graben ist darauf keine Zeit mehr. Nummer drei, habe ich mir hier so notiert, Gott ist immer anders. Und damit haben wir einfach Schwierigkeiten. Und fünftes Hindernis passt auch gleich dazu. Wir lassen uns immer von unserer Vorstellungskraft so eingrenzen, dass wir dann das ganz andere in Gott manchmal gar nicht mehr begreifen können, fassen können. So wie, ja, wie wir den Wellensittich in unseren Käfig einsperren, so sperren wir uns manchmal auch in unsere eigenen Vorstellungswelt ein. Und ja, fünftes Hindernis war dann noch Glaube und Vernunft. Die gehören einfach zusammen wie zwei Flügel eines Vogels, damit er sich aufschwingen kann. Ja, und auch wir wollen uns jetzt aufschwingen zum dritten Tauchgang. Wie gesagt, eine Einladung an alle, vor allem auch an alle Nichttaucher, bin ich nämlich auch. Heute soll sich ein Geheimnis auftun für mich. Es geht um die Dreifaltigkeit Gottes. Ja, Herr Papenkort, und wenn Sie einst mal Schreiner gelernt haben und mit Holz gehobelt haben und viele Späne gemacht haben, dann feilen Sie und drechseln Sie heute eben an so ganz schwerer Kost wie der Dreifaltigkeit und bearbeiten diese Materialien. Und diese nicht immer einfachen Gedankengänge, die aber doch, wie Sie sagen, für uns einfach auch eine ganz bedeutende Auswirkung haben. Welche das ist, darauf dürfen wir jetzt mal gespannt sein. Ich sage mal Vorhang auf, Herr Papengott, Sie haben was vorbereitet für uns und im Anschluss daran können wir gemeinsam ins Gespräch kommen und dann gebe ich auch die Hörernummer durch, unter der die Sie uns dann erreichen können. Also bitte, Herr Papengott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß, mit diesem dritten Tauchgang mute ich Ihnen einiges zu. Er wird nicht so einfach sein wie die anderen ersten beiden, weil einfach auch ein Stück mehr Substanz drin ist, zu finden ist. Schalten Sie also bitte nicht ab, geben Sie bitte nicht gleich auf, halten Sie durch bis zum Schluss. Es ist wirklich der Mühe unbedingt wert. Erwarten Sie bitte auch nicht von sich selbst, alles gleich beim ersten Mal komplett zu erfassen. Im zweiten Tauchgang haben wir erwähnt, ne, bewahren, bewegen, kauen und dies alles brauchen wir hier unbedingt. Es ist ein Schatz, der Ihrer ist. Lassen Sie sich durch nichts und von niemandem vom Graben abbringen. Es ist Ihr Schatz. Wir hatten auch ein paar Mal erwähnt in den ersten beiden Tauchgängen, dass jedes Geheimnis eine Einladung ist, also nicht ein Ausschluss, da darf keiner rein, also genau das Gegenteil. Wenn wir hier von Geheimnis reden, Einladung an mich, den Gott immer tiefer zu erkennen, der sich offenbart, und zwar mir. Wir hatten auch erwähnt, dass jedes Geheimnis, jedes Mysterium wie ein großer Trichter ist, in den ich allerdings vom Ende her hineinlaufe und erlebe, wie er immer und immer größer wird, je weiter ich hineinlaufe. Schauen Sie, der Gott, von dem wir reden, er ist nicht groß. Der Gott, ist, von dem wir reden, er ist auch nicht der Größte. Er ist größer. Er ist immer größer. Egal, wie groß ich ihn erlebe oder wie groß ich ihn denke, er ist immer größer. Grenzenlos größer. Und er liebt mich persönlich. Er ist da in meinem Herzen. Er ist da in Ihrem Herzen. Diese beiden Aspekte wollen wir heute zusammen sehen und zusammen im Kopf behalten, in unseren Gedanken behalten. Er ist unendlich, grenzenlos und er liebt mich persönlich. Mit diesen Gedanken im Herzen begleiten wir den Moses an den brennenden Dornbusch. Und jetzt lese ich aus dem Buch Exodus im dritten Kapitel. Da sprach Mose zu Gott, also da am brennenden Dornbusch: Wenn ich jetzt zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich dann fragen, wie lautet sein Name? Was soll ich ihnen antworten? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin der, ich bin. Und er fuhr fort: So sollest du zu den Israeliten sprechen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Dies ist mein Name für alle zukünftigen Zeiten und dies ist mein Gedächtnis für alle Generationen. Gott hatte es dem Moses ja eigentlich schon gesagt, gleich zu Beginn der Begegnung am brennenden Dornbusch: Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber das war für Moses nicht genug. Also sagt Moses: Kannst du mir deinen Namen sagen? Und er bekommt als Antwort: Ich bin der, ich bin. Nicht so wie ich sagen würde: Ich bin der Michael. So sagt Gott da: Ich bin der, ich bin. Es ist aber eigentlich eher die Verweigerung einer Antwort. So nach dem Motto: Ich sag's dir nicht. Aber Moses ist überraschenderweise ganz offensichtlich mit der Antwort zufrieden. Obendrein soll dieses Ich bin auch noch der Name Gottes für alle künftigen Zeiten und alle Generationen sein. Wir lesen diesen Namen Ich bin nur an dieser einen Stelle in Vers 14. Schon gleich im nächsten Vers, also Vers 15, wird dieses Ich bin durch Herr ersetzt. Weil eben dieses Ich bin der unaussprechliche göttliche Name ist. Er wird uns erst im Neuen Testament wieder begegnen. Warum ist eigentlich dieser Name Ich bin so wichtig und ganz offensichtlich so unheimlich bedeutungsvoll? Was ist eigentlich ein Name? Johannes und Jakob wären doch zwei gute Vorschläge, sind zwei schöne Namen. Bestimmt kennen einige von Ihnen auch ein paar Leute, die so heißen, Johannes oder Jakob. Aber hier muss offensichtlich Name etwas anderes bedeuten als das, was wir darunter verstehen. In unserem lieben Katechismus 203 steht ganz einfach: Der Name drückt das Wesen, die Identität der Person und den Sinn ihres Lebens aus. Wesen, Identität und Sinn des Lebens. Mit der Frage nach dem Namen Gottes wollte Mose also nicht wissen, mit welchem Namen er ihn denn jetzt anreden sollte. Mose wollte wissen, wer ist Gott? Wer bist du? Was ist dein Wesen? Was ist deine Identität? Und auf dieses Suchen und auf dieses Fragen des Mose geht Gott ein. Demselben Abschnitt im Katechismus in 203 heißt es dann: Gott hat einen Namen. Er ist nicht eine namenlose Kraft. Seinen Namen aber preisgeben heißt sich den anderen zu erkennen geben. Es heißt gewissermaßen sich selbst preisgeben, sich zugänglich machen, um tiefer erkannt und persönlich gerufen werden zu können. Soweit der Katechismus. Gott offenbart sich, weil er von dir und mir tiefer erkannt werden möchte. Er gibt sich zu erkennen. Was auch immer noch in Gottes Offenbarung geschieht, dieser Name aus dem brennenden Dornbusch bleibt grundlegend für alle Zeiten. Also schauen wir uns diesen Namen, der Gottes Wesen und Identität beschreibt, schauen wir uns diesen Namen ein bisschen an. Dieses Ich Bin. Wenn wir sagen Ich Bin, dann reden wir eigentlich über Sein. Ich Bin ist ja grammatisch nichts anderes als einfach die erste Person Singular des Verbs Sein. Ich Bin, du bist, er ist, wir sind und so weiter. Bei diesen zwei kleinen Worten Ich Bin, geht es also um das Sein, um das Dasein, um das Existieren. Und dieses Sein, das halten wir fatalerweise für selbstverständlich. Wir denken nicht darüber nach, fast so, als hätten wir nichts damit zu tun. Es ist einfach da. Aber dieses Sein, es ist genauso wichtig, wie der göttliche Name grundlegend ist. Wir sind Geschöpfe. Wir sind geschaffene Wesen. Also hat uns jemand unser Sein gegeben. Wir haben dieses Sein, weil es uns gegeben wurde. Wir haben es nicht aus uns selbst und sind darum von dem abhängig, der es uns gibt. Das Geschöpf, das Ich Bin, das Sie sind, das Geschöpf, empfängt das Sein. Es bekommt es gegeben. Wir haben keinen Zugriff auf dieses Sein. Wir können uns weder selber in das Sein bringen, noch können wir uns aus dem Sein nehmen. Nur der Schöpfer kann das Sein geben, weil nur er eigentlich wirklich ist. Das Sein wurde dem Schöpfer von niemandem gegeben. Er hat kein Sein, er ist das Sein. Das Geschöpf hat das Sein nur in Abhängigkeit von seinem Schöpfer, der es ihm gibt. Und darum ist dieses Ich Bin so wichtig, so fundamental für mein Leben. Darum ist das jetzt auch nicht einfach nur eine philosophische Übung, komplett unrelevant für das praktische Leben. Wir reden heute über die Grundlage unseres Lebens. Und das ist wohl das Relevanteste, was es hier geben könnte für Sie und für mich. Wenn aber nun der Schöpfer das Sein nicht empfangen hat, wenn es ihm keiner gegeben hat, dann muss es wohl etwas in ihm sein. Zu sein, das muss dann wohl sein Wesen, seine Natur und seine Identität sein. Und darin dann auch eben der Name Ich Bin. Und in diesem Sinn kann nur der Schöpfer selbst sagen, Ich Bin. Denn er ist der Einzige, der nicht aufgrund von jemand anderem ist. Zu sein ist also im Kern das Wesen Gottes, der sich eben da im brennenden Dornbusch offenbart. Sagen Sie vielleicht, ich dachte, das wäre was Tolles mit Gott und unendlich und das ganze Programm. Und jetzt ist das nur so sein und schauen Sie, das dauert ein bisschen, bis man das kaut. Das ist nicht so einfach so schnell in uns drin. Aber solange wir das Glorreiche, das Herrliche, das Fantastische hier an dem Sein nicht entdecken, solange müssen wir es noch weiter kauen, bis wir es durchdringen, bis der Herr uns Licht schenkt, so dass uns dieses Sein, das der Schöpfer uns schenkt, ganz neu aufleuchtet, dass uns das Sein, das nur der Schöpfer selber ist, ganz neu präsent wird. Schauen Sie, nur weil er das Sein ist, der Schöpfer, und es eben nicht hat. Darum kann nur er das Sein schenken. Und darum kann nur er im Dasein auch halten. Für mein Dasein bin ich abhängig von dem, der es mir gibt. Aber nicht etwa nur zu Beginn meines Lebens, sondern in jedem Moment. Ich bin also nicht abhängig von meinem Schöpfer, sondern ich bin total abhängig von meinem Schöpfer, und zwar in diesem Moment. Weil Gott das Sein ist, kann er nicht nicht sein. Zu sein ist sein Wesen. Er war immer, er wird immer sein, er kann nicht nicht sein. Wenn wir dies alles beginnen zu sehen, entdecken wir schnell, wie dumm es ist, zu sündigen. Denn Sünde sagt, ich kann aus mir selbst heraus existieren. Ich brauche keinen Schöpfer. Am Anfang, also bei meiner Geburt schon, da brauche ich dann schon mal einen Schöpfer. Aber jetzt, sage ich dann, brauche ich ihn eigentlich nicht mehr. Ich lebe ja. Ja, wohl so ein bisschen Segen und Schutz mal hier und da, nicht schlecht. Und natürlich brauche ich ihn auch wieder nach dem Tod. Aber jetzt, diese Abhängigkeit tut sich mir nicht wirklich auf. Ich komme eigentlich ganz gut zurecht. Und gehe auch jeden Sonntag in die Kirche oder so ähnlich. Schauen Sie, das ist im Grunde genau das, was Adam und Eva damals im Garten am Apfelbaum getan haben. Sie haben gesagt, schönen Dank, ich lebe jetzt und jetzt komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Sei mal du ein schöner, freundlicher Mann, komm mir nicht in die Quere, gib mir nicht zu viele Gebote auf. Und lass mich am Ende des Lebens dann doch ganz gut dabei rauskommen. Sie haben dieser Abhängigkeit von Gott den Rücken gekehrt. Schauen wir uns kurz ein paar Zeilen in unserem lieben Katechismus an, diese Zeilen, die das alles richtig wunderbar zusammenfassen. Wir schauen zuerst ein bisschen rein in 213. Die Offenbarung des unaussprechlichen Namens Ich Bin, der Ich Bin, enthält somit die Wahrheit, dass allein Gott ist. Gott ist die Fülle des Seins und jeglicher Vollkommenheit ohne Ursprung und ohne Ende. Während alle Geschöpfe, alles, was sie sind und haben, von ihm empfangen, ist er allein sein Sein. Und er ist alles, was er ist, von sich aus. Natürlich können Sie diese Worte nicht so schnell aufnehmen, wie ich sie vorlese, aber wenn Sie sich das bis jetzt Gesagte nochmal durch den Kopf gehen lassen, werden Sie schnell entdecken, wie der Katechismus das fertigbringt, so wunderbare Sachen in wenigen Worten ganz toll auszudrücken. Springen wir in 301 im Katechismus, lesen wir Folgendes. Nach der Schöpfung überlässt Gott sein Geschöpf nicht einfach sich selbst. Also er spricht über uns. Er gibt ihm, dem Geschöpf, nicht nur das Sein und das Dasein, sondern er erhält es auch in jedem Augenblick im Sein. Gibt ihm die Möglichkeit zu wirken und bringt es an sein Ziel. Diese völlige Abhängigkeit vom Schöpfer zu erkennen, führt zu Weisheit, zu Freiheit, zu Freude und zu Vertrauen. Dieser Schöpfer, er erhält Sie und mich jeden Augenblick im Sein. Und darum spricht der Katechismus hier auch nicht von einer Abhängigkeit, sondern von einer völligen Abhängigkeit vom Schöpfer. Und diese zu erkennen, diese Abhängigkeit zu erkennen, das ist der Weg zu Weisheit, zu Freiheit, Freude und Vertrauen. Jetzt reden wir die ganze Zeit natürlich über Gott, und zwar über einen unendlichen Gott. Was eigentlich meint unendlich? Nun, zunächst einmal heißt das vom Wort her einfach, es hat kein Ende, es hat keine Grenzen, nichts Eingrenzendes, Abgrenzendes, hat kein irgendwie Ende und auch keinen irgendwie geformten Rahmen. Nehmen wir als Beispiel etwas wirklich Großes, das Universum. Ist das Universum unendlich? Es kommt uns vielleicht so vor, weil es eben so riesengroß ist. Aber dass etwas riesengroß ist und weit größer, als wir uns das vorstellen können, das bedeutet nicht automatisch, dass es unendlich ist. Das heißt einfach nur, dass es riesengroß ist. Unendlich ist also nicht einfach ein anderes Wort für riesengroß. Endlich oder begrenzt zu sein, bedeutet, dass es irgendetwas gibt, was jemand nicht hat oder nicht kann. Es ist also irgendein Defizit, irgendein Mangel oder irgendeine Grenze oder Begrenzung. Und wichtig ist jetzt, wie klein oder gering dieses Defizit oder diese Begrenzung auch sein mag, es macht das Wesen zu einem endlichen und begrenzten Wesen. Es ist dann eben nicht mehr unendlich. Unendlich ist also ein sehr absolutes Wort. Ist da nur ein bisschen was endlich, ist die Unendlichkeit gleich vorbei und es ist ein endliches, ein begrenztes Wesen. Unendlich bedeutet zudem auch nicht einfach, keine Grenzen nach außen zu haben, also einfach unendlich groß zu sein. Nein, unendlich, es bedeutet auch, keine Grenzen nach innen zu haben, also keine Teile zu haben, keine Teile innen, keine Teile in sich, keine Grenzen in seinem Wesen zu haben. Denn wenn das so wäre, dann könnte ja der eine Teil nicht der andere Teil sein und der eine Teil müsste sich durch irgendetwas vom anderen unterscheiden. Also Gott ist unendlich, sagen wir, und das natürlich völlig zu Recht. Aber was bedeutet das dann? Es bedeutet jedenfalls nicht, dass er riesengroß ist. Und du, wenn du jetzt nur genügend Zeit hättest, du alles an ihm sehen könntest irgendwann mal. Nein, er hat wirklich keine Grenze, wirklich kein Ende. Auch nicht ganz, 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 ganz weit draußen.
Und weil das so schwierig ist zu verstehen, machen wir an dieser Stelle einfach eine kleine Musik, eine kleine Atempause und dann geht's hier gleich weiter mit Michael Papenkort. Mit dem dritten Tauchgang, ein Geheimnis tut sich auf für mich. Wir sind mitten im dritten Tauchgang, mitten im Thema die Dreifaltigkeit und ich. Und Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisation aus Mannheim hat uns hier schon ein großartiges Bild entworfen von dem, ja, was uns am Leben hält, nämlich von Gott, der Fülle des Seins und jeglicher Vollkommenheit. Und ja, jetzt haben Sie auch noch weiter ausgeführt, ja, Gott ist ja auch unendlich. Wie sollen wir uns das jetzt vorstellen, Herr Papenkort?
Gute Frage. Vielleicht sitzen viele am Radio und denken, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber schauen Sie, wir hatten uns im zweiten Tauchgang schon darüber geeinigt, dass wir uns nicht länger eingrenzen lassen von unserer Vorstellungskraft. Wir lassen uns nicht länger einengen von unserer Vorstellungskraft. Wir halten uns fest an der Hand unseres Erlösers und lassen uns in seiner und mit seiner Liebe hineinnehmen in diesen großartigen Gott, den wir anbeten mit unserem Leben. Diesen Gott, dem Moses begegnet ist, dort am brennenden Dornbusch. Und wir beten heute Morgen, dass er uns die Gnade schenkt, dass wir mit hineinkommen können in diese wunderbare Begegnung dort am brennenden Dornbusch, dass dieser Name, den Gott dort offenbart, unser Leben formt und durchstrahlt, durchzieht immer ein bisschen mehr. Gott, haben wir gerade gesagt, hat also keine Grenzen, weder nach außen noch nach innen. Und wenn wir das ein bisschen zu Ende denken, dann macht Gott das zum einfachsten Wesen, das es je geben wird. Der Katechismus in 202 nennt das eine gänzlich einfache Natur. Eine gänzlich einfache Natur. Er hat keine Teile. Noch nicht einmal zwei. Und schon gar nicht etwa drei Teile. Hätte er Teile, dann wäre das eine Teil nicht das andere. Das wäre eine Begrenzung und Gott wäre dann nicht unendlich. Er ist aber unendlich und er hat also keine Teile. Darum kann es auch nur einen Gott geben, nicht etwa drei. Gäbe es zwei oder drei Götter, wäre der eine die Begrenzung des anderen. Was den einen vom anderen unterscheiden würde, wäre irgendein Wissen, irgendeine Fähigkeit, die der andere nicht hätte. Das hieße, er wäre nicht unendlich und darum dann also nicht Gott. Weil Gott unendlich ist, kann es nur genau einen Gott geben, eben nicht drei. Dass wir uns das nicht vorstellen können, ist eigentlich egal. Denn auch ohne mir das vorstellen zu können, kann ich eintauchen in diese Wirklichkeit und die Freude, Nahrung, Leben und Licht aufnehmen und schmecken. Machen wir den nächsten Schritt. Weil Gott unendlich ist, unvollkommen, ändert er sich auch nicht. Würde er sich ändern? Wäre er heute etwas, was er gestern nicht war? Das wäre dann eine Verbesserung oder eine Verschlechterung, eine Veränderung. Er ist aber unendlich und vollkommen. Im Jakobusbrief im ersten Kapitel lesen wir: Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater der Gestirne, bei dem es keine Veränderung und keine Verfinsterung gibt. Dass Gott sich nicht ändert, bedeutet aber auf keinen Fall, dass er ein grauer, steifer Betonblock ist. Alles in Gott ist aktiv. Immer aktiv und immer bis zum Anschlag. In Gott schlummert nichts. Nichts wird aufgespart und nichts wird zurückgehalten. Er ist wirklich das Leben, das volle, das pralle Leben, vollkommen und ohne Gemütsschwankungen. Dass Gott sich nicht ändert, das heißt dann aber auch, dass er treu ist. Dass er nicht heute etwas sagt, das er morgen nicht mehr meint. Gott, haben wir gesagt, hat keine Teile, weder nach außen noch nach innen. Was bedeutet das dann aber noch? Schauen wir wieder in unseren Katechismus, diesmal sind wir in 271. Und da zitiert der Katechismus etwas vom heiligen Thomas von Aquin. In Gott ist Macht und Wesenheit und Wille und Verstand und Weisheit und Gerechtigkeit dasselbe, also identisch. Daher kann nichts in Gottes Macht stehen, was nicht auch in seinem gerechten Willen und in seinem weisen Verstande sein kann. In Gottes Macht, Wesen, Wille, Verstand, Weisheit, Gerechtigkeit ist identisch. Es ist dasselbe. Es ist nicht Zweier, Dreier, Viererlei. Liebe, Gerechtigkeit, Macht, Verstand, Barmherzigkeit, Weisheit, ist alles identisch. Seine Liebe und seine Gerechtigkeit zum Beispiel sind nicht zweierlei. Schon mal gar nicht im Konflikt miteinander. Seine Liebe und Gerechtigkeit sind identisch. Er hat keine Teile. Gott ist wirklich einfach. Nicht zweifach, dreifach, vielfach. Er ist eine gänzlich einfache Natur. Warum, fragen Sie vielleicht, spricht er aber dann in seinem Wort über seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Liebe und so weiter? Na, weil er zu uns in unserer Sprache reden muss. Er muss mit uns in unseren Begriffen und Konzepten sprechen, damit wir sie verstehen können. Aber in ihm ist seine Liebe nicht etwas anderes als seine Gerechtigkeit. In ihm ist seine Gnade nicht etwas anderes als sein Friede. Es ist eins. Gott ist wirklich eins. Und zwar eins in einem Sinn, den er uns nur offenbaren kann. Wir können ihn uns das wirklich nicht vorstellen. Gehen wir noch einen Schritt. Gott hat im brennenden Dornbusch gesagt: Ich bin. Er hat nicht gesagt, ich habe. Gott hat also keine Liebe. Er hat keine Barmherzigkeit. Er hat keine Gerechtigkeit. Gott ist Liebe. Gott ist Barmherzigkeit. Gott ist Weisheit. Gott hat keine Eigenschaften. Er ist diese Eigenschaften. Sie wurden ihm nicht gegeben. Er hat sie nicht erlernt. Er hat sie nicht entwickelt. Er ist. Er ist nicht lieb. Nein, er ist Liebe. Er ist nicht barmherzig. Er ist Barmherzigkeit. Er ist nicht weise. Er ist Weisheit. Ich denke, wir beginnen langsam immer deutlicher zu sehen, wie wunderbar, wie bedeutungsvoll, wie wertvoll diese zwei kleinen, unscheinbaren Worte sind. Ich bin. Wunderbar zusammengefasst, wieder einmal in unserem lieben Katechismus. Gott ist unendlich größer als seine Werke. Doch weil er der erhabene freie Schöpfer, die Erstursache von allem ist, was existiert, ist er im Innersten seiner Geschöpfe zugegen. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, steht in der Apostelgeschichte. Nach dem heiligen Augustinus, sagt der Katechismus, ist Gott höher als mein Höchstes und innerlicher als mein Innerstes. Das sind ein paar spannende, sehr spannende, denke ich, Worte. Gott ist unendlich größer als all seine Werke. Er ist natürlich auch unendlich größer als das Universum. Und dann lesen wir in diesem gerade zitierten Abschnitt, weil er der Schöpfer von allem ist, was existiert, darum ist er im Innersten seiner Geschöpfe zugegen. Das sind sie und ich. Er ist in ihrem und in meinem Innersten zugegen, weil er mein Schöpfer ist. Ist er nicht zugegen, bin ich nicht. Ich brauche seine Gegenwart, sonst bin ich einfach nicht. Ich bin völlig abhängig mit meinem Sein, mit jedem Atemzug von der Gegenwart meines Schöpfers in meinem Innersten. Er, der unendliche Schöpfer, gegenwärtig in meinem Innersten. Das ist doch großartig. Aber er muss es sein. Denn ohne ihn könnte ich nicht sein. Mein Sein habe ich von ihm. Und zwar in jedem einzelnen Moment. Und dann schreibt Augustinus, er ist höher als mein Höchstes und innerlicher als mein Innerstes. Das ist eine fantastische Umschreibung für das, was ich mit unendlich und persönlich meine. Dies beides zusammen. Höher als mein Höchstes, das ist unendlich. Innerlicher als mein Innerstes, das ist persönlich. Mein Schöpfer ist gegenwärtig in mir, sonst bin ich einfach nicht. Schauen Sie, wenn wir jetzt nach all unserem Arbeiten und Tauchen Worte anschauen, wie von mir aus im Psalm 23, da heißt es, wissen Sie am Anfang, der Herr ist mein Hirte. Und der Herr, das ist in vielen Bibelübersetzungen tatsächlich in vier großen Buchstaben geschrieben, weil das, was hier steht, ist Jahwe. Das, was hier steht, ist eben dieser göttliche Name, dieses Ich bin. Und da kann man tatsächlich sagen, der Ich bin ist mein Hirte. Mir wird nichts fehlen und so weiter. Wenn wir dann diesen Psalm lesen, beginnen zu sehen, von wem es hier spricht, dann denke ich, bekommt dieser Psalm, dieses Wort ein ganz neues Licht. Eine ganz neue Tiefe, einen ganz neuen Zusammenhang. Schauen wir noch kurz dahin, wo wir dieses Ich Bin im Neuen Testament wiederfinden. Da sind wir im Katechismus unterwegs in 653 und da heißt es, Jesus hatte gesagt, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich bin. Das ist in Johannes 8, Vers 28. Die Auferstehung des Gekreuzigten beweist, sagt er dann weiter der Katechismus, dass er wirklich der Ich Bin, der Sohn Gottes, ja Gott selber ist. Das, was uns das immer nicht sehen lässt, ist, dass die lieben Übersetzer statt Ich Bin immer hinschreiben, Ich Bin es. Das steht da aber einfach nicht. Da steht im Griechischen einfach Ich Bin. Und der Katechismus gibt es darum auch genau so wieder. Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass Ich bin. Und jetzt steht da jemand und spricht in der ersten Person Singular diesen göttlichen Namen aus. Und dann sagt der Katechismus, die Auferstehung des Gekreuzigten beweist, dass er wirklich der Ich Bin ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott selber ist. Darum kann Jesus diesen Namen auch wirklich zu Recht aussprechen. Das hat den Leuten damals nicht so gefallen, sie haben dann auch versucht, ihn zu steinigen. In demselben Kapitel, in Johannes Kapitel 8, sagt Jesus im Vers 24, ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Nicht dann, wenn man das versteht, dann macht das natürlich viel Sinn. Ihr werdet in euren Sünden sterben, wenn ihr nicht glaubt, dass ich Gott bin. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich, der ich bin, bin, dann werdet ihr in euren Sünden sterben, weil alles das, was er tut, dann keinen Sinn hat. Es gibt noch eine andere Stelle, wo uns dieses Ich Bin ganz deutlich wird. Jetzt sind wir in Johannes Kapitel 18 und da kommen die Soldaten und sie wollen Jesus gefangen nehmen im Garten. Und dann kommen sie hin, sie wussten jetzt nicht genau, wer er ist. Und dann heißt es da in Vers 4, Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, die Soldaten, wen sucht ihr? Sie antworten ihm, Jesus von Nazareth. Er sagt zu ihnen, ich bin. Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen. Als er zu ihnen, Jesus zu ihnen gesagt hatte, ich bin, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Die Soldaten, Jesus sagt einfach, ich bin. Und die Soldaten haut's von den Füßen. Wie kommt das? Hatten sie auf einmal Angst vor diesem Zimmermann? Hatte sie so beeindruckt, dass sie bumm auf den Boden fallen? Nein, weil Jesus diesen großen, unaussprechlichen Namen sagt. Und dieser Name, wenn Gott selbst ihn ausspricht, der verändert alles. Und er haut dann auch schon mal die Soldaten von den Füßen. Schauen Sie ruhig rein. Johannes Kapitel 18, es steht da wirklich. Schauen Sie, wenn Sie und ich sagen, ich bin, dann schauen die Leute uns an und fragen, ja, was denn? Ich bin was denn? Gut, schlecht, schnell, langsam? Aber wenn Gott sagt, ich bin, dann tut sich der Urgrund allen Seins auf und lädt mich ein, mich von seiner unendlichen, grenzenlosen Liebe immer tiefer umfangen zu lassen, damit ich immer mehr sehen und verstehen kann, wer dieser Ich Bin ist, der sich mir offenbaren möchte. Der möchte, dass ich verstehe, wer er ist und dass ich sein kann, nur in ihm und durch ihn und auf ihn hin. Bevor ich das vergesse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich Sie ermutigen, das immer wieder ein bisschen durchzukauen, nicht an der Oberfläche zu bleiben. Das waren relativ einfache Worte, die ich in den letzten paar Minuten gesprochen habe, aber die Bedeutung ist ungleich tiefer. Und sie erschließt sich uns nur, wenn wir sie kauen und kauen, ein bisschen beten, ein bisschen meditieren, betrachten, anschauen. Und anschauen können wir viel von dem in so einem Abschnitt in unserem lieben Katechismus von 199 bis 227. Sie werden viel von dem entdecken, was wir heute Morgen besprochen haben.
Vielen Dank, Michael Papenkort. Das war jetzt schon, ja, müssen wir erstmal alle durchatmen und dann darf ich Sie auch gleich einladen. Vielleicht möchten Sie über das eine oder andere noch mit uns meditieren oder ins Gespräch kommen oder das Großartige einfach nochmal benennen oder vielleicht tut sich die eine oder andere Frage auch auf. Ja, wie ist es denn mit der Dreifaltigkeit Gottes? Was ändert sich jetzt für mein Leben? Hat das Konsequenzen? Setzt da jetzt ein Bewusstseinswandel mehr und mehr ein, wenn ich mein Leben in jeder Sekunde, in allem, was ich jetzt auch hier sage, demnächst denke, tue, einen Schritt mache? Ja, hat das dann eben auch eine Konsequenz, dass ich das nicht machen kann, ohne dass ich eben in diesem Sein auch ständig gehalten werde und es mich am Leben erhält? Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie ganz einfach zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Bis gleich. Nach der Musik geht's hier noch weiter mit der Lebenshilfe, mit unserem heutigen dritten Tauchgang, mit dem Geheimnis, das sich für uns, für mich auftut, aufgetan hat. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Heute sind wir mitten im dritten Tauchgang. Ein Geheimnis tut sich auf für mich. Michael Papenkort hat uns die Dreifaltigkeit, ja, wie soll ich sagen, offenbart, erläutert, ein Bild gezeichnet, was sie für uns und für unser Leben hier und heute auch bedeuten kann. Wenn wir uns das immer wieder bewusst machen. Und es hat sich jetzt auch schon ein erster Hörer gemeldet. Ich bin in Chemnitz verbunden mit Herrn Ruth. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag. Und zwar, mein Anliegen ist hier, ab und zu höre ich im Sender Horeb in Lebenshilfesendungen und anderen Vorträgen den undifferenzierten pauschalen Satz: Der strafende Gott ist ein falsches Gottesbild. Sogar am 2. Juni im Vortrag von Jan Hermanns. Weil ich meine gottlosen Mitmenschen vor dem strafenden Gott retten will, der sie ausrottet und in die Hölle wirft, ist der strafende Gott doch der Hauptantriebsmotor für die Evangelisierung. Die Kinder Gottes, die Lämmer, brauchen den guten Hirten nicht zu fürchten. Dass der strafende Gott ein falsches Gottesbild sei, kann doch Menschen davon abhalten, Gott zu suchen, oder es hindert sie, ihre Sünden loszulassen. Herr Babenkort, was sagen Sie dazu?
Ja, das ist eine kernige Frage.
Das ist relativ einfach, Herr Ruth. Wir haben in unserer Kirche sehr viele Leute, die in die Kirche kommen, eben wegen dem strafenden Gott. Ihre Frage ist im Wesentlichen: Herr Pfarrer, darf ich das oder komme ich dann in die Hölle? Und dann machen Sie das oder eben nicht, je nachdem, ob der Pfarrer sagt, das dürfen Sie oder das dürfen Sie nicht. Dann haben wir in der Kirche ganz viele Leute, die eben nach dem Minimum suchen, weil sie möchten eben nicht in die Hölle. Aber eigentlich ist die Motivation für die Nachfolge nicht die Angst vor der Strafe, sondern die Motivation, der Grund, warum ich dem Herrn nachfolge, ist, weil ich ihn liebe, weil er alles für mich gibt. Ich folge dem Herrn nicht, weil er mich erlöst, weil er dies und weil, sondern weil ich ihn liebe. Wenn wir evangelisieren, schauen Sie, Herr Huth, ich bin in der Evangelisation lange unterwegs. Mein ganzes Leben gehört dieser Evangelisation. Aber das Einzige, was die Leute wirklich in die Nachfolge bringt, ist die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn, der alles für sie gibt und sie ausgerechnet vom Kreuz her mit Liebe anschaut. Es ist nicht, ja, man sollte dies oder jenes sagen oder das oder das andere, sondern es ist einfach wahr. Es ist einfach die Wirklichkeit. Nicht dieser einfache Satz, den kennen Sie: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen so und so weiter. Seine ganze Motivation ist Liebe. Und das, was er in unserem Herzen finden möchte, ist nicht so sehr ein Respekt und eine Furcht und eine Angst vor der Strafe, sondern er möchte in uns die Liebe entdecken, die Liebe zu ihm, die Liebe, die unser Herz ihm zuwenden lässt.
Ja, also dass wir nicht mehr nur Sklaven sind, sondern einfach die Liebe ist viel größer. Herr Ruth, ich hoffe, das hat Ihnen vielleicht auch eine Antwort geben können auf Ihre
Also
Frage.
ich selbst fühle mich wie ein Bergsteiger Jäger da an einen Seil hängt und dieses Seil ist für mich Gott. Und ich wäre doch sehr dumm, wenn ich das Messer ziehen würde und mir das Seil durchschneiden würde. Weil ich ja weiß ja, wie gut dieser Gott mir tut. Da ist ja viel praktischer wie eine Zahnbürste. Denn also ohne Gott schlägt ja mein Herz keinen einzigen Schlag. Ne?
Ja, gut, also, genau.
Ja, aber es soll nicht so sehr betont werden, dass es überhaupt keine Strafe in Gott gibt. Nämlich hier, wer direkt Feindschaft zu Gott pflegt und sagen wir mal, der kriegt dann von Gott irgendwann seine harte Seite zu spüren. Ne?
Ja, aber das ist vielleicht gar nicht an uns. Vielleicht wirklich die Liebe ist das ja, was dann sozusagen auf lange Sicht was bringt.
Darf ich an dieser Stelle noch was sagen?
Bitte gerne.
Also wenn ich eines versucht habe, der letzten, weiß ich was, halben Stunde, dann ist es deutlich zu machen, dass Gott keine Seiten hat. Er hat keine Teile, kein Hinten, kein Vorne. Und seine Liebe und seine Gerechtigkeit sind nicht zweierlei. Er ist nicht heute strafend und morgen liebend. Gott hat keine Seiten. Er hat keine Teile. Er begegnet mir immer mit allem, was er hat. Und er ist heute nicht anders, auch zu mir nicht, als er gestern war. Und er wird morgen auch nicht anders sein. Er ändert sich nicht. Wenn er einmal den erhobenen Zeigefinger hebt, und einmal beginnt zu strafen, hört er nicht auf zu strafen. Er ändert sich nicht. Nicht diese paar einfachen Worte, die ich heute verloren habe, die sind viel weitreichender, als man sie oberflächlich so annimmt. Gott hat wirklich keine Teile. Er hat keine Seiten. Er hat auch keine Gemütsschwankungen. Er bleibt immer derselbe.
Das ist gut.
Ja, dann lassen wir das vielleicht noch ein bisschen ruhen. Einfach ein bisschen nachverdauen. Herr Ruth, ich danke Ihnen herzlich und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Auf Wiederhören nach Chemnitz.
Ja, Wiederhören. Gut.
Aus dem Schwarzwald bei Bad Dürbheim hat sich Frau Fette gemeldet. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich bin ganz begeistert und glücklich über diesen Vortrag von Herrn Papenkorn und habe ein Gedicht ausgekramt, was ich vielleicht in jungen Jahren mit 25 oder 30 geschrieben habe. Das heißt Leben aus dem Sein. Und das ist eine Art Resümee von dem, was ich gerade gehört habe. Das macht mich so glücklich. Und darf ich das gerade vorlesen?
Jetzt habe ich natürlich gerade den Herrn Ruth ein bisschen abgewürgt. Ja, wenn es kurz ist, dann kommen wir vielleicht einfach nochmal auf das Thema
zu sprechen. Leben aus dem Sein. Darf ich? Nicht haben wollen, sondern sein, in mir sein können, still allein. Kein Brüten vor dem Nichtsein quält. Opheliens süßer Wahn nicht zählt, in Hamlet ist das. Wie sie begrenzt den Schein beschwört, der ihrer Liebe Seinsgrund stört. Mein Ich sein können ist geweiht dem Hier gefügt ins Jetzt der Zeit. Das werden wollen, was ich bin, Wesen zu meinem Herrgott hin. Das haben wir in dieser Liebe nur Sand in meines Seins Getriebe. Wenn fragelos zum Du sie drängt, gibt Liebe das, was sie empfängt. Sich selbst, nichts anderes ist darin, die Bergung macht allein den Sinn. Du göttliches, geliebtes Du, dein Sein ist meine Seelenruh. Weil ich dich nie vollauf begreifen kann, bleibt stets mein Sein in deinem Bann und seiend bete ich dich an. Amen.
Ja, schön, Frau Fett. Vielen Dank für Ihr Gedicht, das Sie uns hier passend zu dem Thema vorgetragen haben. Dankeschön.
Und Herr Papenkorn kann mir auch noch was sagen dazu, ob es richtig ist, so?
Also so schnell, wie ich folgen konnte, hat sie ja schön angehört von.
Ja, prima. Alles Gute, Frau Fett.
Bin auch da drin, gell?
Auf Wiederhören. Dankeschön. Ja, vielleicht einfach auch nochmal, der Herr Ruth, der wollte, glaube ich, vielleicht noch wissen, wie Sie sagen, einmal straft er, dann straft er immer. Wir mit unserer Vorstellungskraft, die ja dann doch immer beschränkt ist, kriegen eben Liebe und eine Strafe nicht auf einen Nenner.
Schauen Sie, ich habe das extra weggelassen, aber ich tue es trotzdem rein. Es gibt ein Wort, das heißt anthropomorph. Wir reden über Gott immer mit anthropomorphen Begrifflichkeiten. Das heißt also mit Begriffen, denen wir, die wir den Menschen, unserer Form, unserem Denken, unserem Aussehen entnehmen. Das heißt, wir denken immer von uns auf Gott hin. Wir benutzen menschliche Formen und wir applizieren sie auf Gott. Und dann kommen wir natürlich nicht wirklich weit. Und natürlich haben wir Seiten. Ne? Wenn ich morgens aufstehe, direkt nach dem Aufstehen, möchten Sie mir jetzt nicht unbedingt begegnen, weil meine Freundlichkeit entwickelt sich dann noch. Während wenn Sie mir begegnen nach einem wunderbar ausgiebigen, fantastischen Essen, dann bin ich in der Regel viel freundlicher. Das gibt es bei Gott aber nicht. Wenn Sie nach Hause kommen oder Papa kommt nach Hause von der Arbeit, dann denken Sie, Mensch, wie war denn der Arbeitstag? War der stressig? Dann müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. War der sehr entspannt? Oh, dann ist Papa richtig zum Spielen aufgelegt. Weil Papa kommt mal so nach Hause. Und das ist ja auch okay so. Ich nenne es nicht schlimm. Aber Gott kommt so nie nach Hause. Er kommt immer mit allem, was er ist und hat. Und er kommt immer mit all seiner Liebe, Güte, Gerechtigkeit, das ganze Problem ist immer eins, immer alles, immer das volle Leben, alles da. Und er ist nicht heute mal besser aufgelegt als gestern. Und auch nicht, wenn ich mich heute ganz toll benehme, ist er heute Abend glücklicher mit mir. Er mag mich immer, und zwar immer mit allem, was er hat. Das sind keine schwierigen Worte, aber diese Wirklichkeit in uns aufzunehmen, sie da stattfinden, Raum greifen zu lassen, das ist dieses Kauen, das ist dieses Bewegen, das ist notwendig. Schauen Sie, wenn Sie das nächste Mal beten gehen, jetzt vielleicht in 2 Minuten, vielleicht heute Abend, was, wenn ich jetzt das Kreuzzeichen mache, was erwarte ich denn, wer mir da begegnet? Nicht? Und da muss ich mir nicht überlegen, wie ist er denn heute wohl aufgelegt? Er ändert sich nicht. Das heißt aber nicht, dass er langweilig ist. Das heißt, dass in ihm das volle Leben ist. Die ganze Zeit. Und ich muss mir keine Sorgen machen, dass er jetzt einen stressigen Tag hatte und deswegen leider ein bisschen gruselig aufgelegt ist. Das ist nicht das ist jetzt nicht schwierig, denke ich, aus diesen paar Zeilen das so abzuleiten. Aber es ist wichtig, es ist grundlegend, auch für mein eigenes, für mein Gottesverständnis. Wir bekommen in dem nächsten Tauchgang noch ein bisschen weiter dahin, weil wenn es nur einen Gott geben kann, warum haben wir 3?
Ja, und doch mal wichtig, das dann doch nochmal zu nennen, weil wir immer mit unserer Vorstellungskraft an unsere Grenzen kommen, weil wir immer menschliche Begriffe dann doch wieder einsetzen, wenn wir da was von dem strafenden Gott gehört haben, dann meinen wir, weil wir so sind und weil wir uns das nicht anders vorstellen können, hindert uns das vielleicht dann doch wieder an dieser Stelle, Gott einfach Liebe sein zu lassen und ihn so an andere weiterzugeben. Und das andere, das können wir nicht ermessen, das ist auch nicht an uns, darüber zu urteilen vielleicht. Jetzt hat sich noch Herr Kögering gemeldet und der ist mit dem Auto unterwegs. Er wollte wissen, wie nun Folgendes zusammenpasst. Denn Jesus hat doch einmal gesagt, der Vater sei größer als er selber. Wie kann das jetzt mit der Dreifaltigkeit zusammenpassen? Außerdem erkennt sie und er lässt sie grüßen. Tja, Herr Papenkort.
Dann grüße ich ihn mal zurück. Warten wir darauf, wenn wir zur Dreifaltigkeit kommen. Das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber ich denke, wenn wir zur Dreifaltigkeit kommen, können wir es ein bisschen sehen. Also er muss sich noch ein bisschen gedulden bis zum nächsten Tauchgang.
Also nichts mit der Instant-Gesellschaft für heute, sondern genau. Also das nächste Mal, ja, das ist nämlich am 23. Juli, also Donnerstag, 23. Juli, einfach schon mal notieren oder eintragen oder wie auch immer. Da kommt dann der 4. Tauchgang. Und jetzt hat sich Janatta aus Herzogenaurach noch gemeldet. Ja, ganz kurz noch, ein paar Minuten haben wir noch.
Ja, gut, grüß Gott, ich wollte jetzt auch zur Dreifaltigkeit, aber das kommt das nächste Mal, habe ich jetzt mitgehört, aber ich habe noch ein anderes. Es gibt ja, ich wollte die Atheisten noch dagegen stellen, die glauben, es gibt keinen Gott. Das heißt, also es gibt auf der einen Seite das Ich Bin, das Sein, und auf der anderen Seite, also ich sage es jetzt einmal bloß einfach, es gibt zwar auch für den Atheisten, das ist das Nichts. Und beim Atheisten ist dann aus dem Nichts alles geworden, was eigentlich jeder unserer Erfahrungen widerspricht. Wissen Sie, was ich jetzt damit sagen will? Also ich halte es für ganz wichtig, dass Gott sagt, ich bin. Er ist also quasi das Sein ist da. sage ich jetzt einmal, und dieses Sein nennen wir Gott. Und dieses Sein hat alles geschaffen. Und wenn es keinen Gott gäbe, aus nichts kann von selbst nichts werden. Das halte ich den Atheisten eigentlich entgegen. Und die Erfahrung, wo ich sage, es ist ein vernünftiger, für mich vernünftiger wenigstens, an ein Sein zu glauben, das alles geschaffen ist, als dass aus nichts von selber was geworden ist. Und das behaupten ja die Atheisten. Oder sie sagen, die Materie ist ewig oder was weiß ich. Oder die Energie ist ewig. Das wollte ich einfach nur dazu sagen.
Ja, schön. Vielleicht Herr Papenkort noch ganz kurz dazu.
Da sind wir uns völlig einig. Nur glaube ich aber, dass die meisten sogenannten Atheisten jetzt nicht wirklich überlegen, ob es jetzt Sein von irgendwoher gäbe oder nicht oder keine Ahnung, woher es gekommen ist. Ich denke, die meisten möchten einfach, dass es keinen Gott gibt, weil wenn es einen Gott gäbe, also einen Gott jetzt mit, also als schon mal gar nicht einen persönlichen Gott, also ein Gott der Person ist, weil der dann ja irgendwie etwas sagen könnte oder gemacht haben könnte, wonach sie sich dann jetzt richten sollten oder müssten. Und das wollen sie auf keinen Fall. Oder manchmal ist es auch einfach ein blankes Auflehnen gegen diese eben immer wieder erwähnte Abhängigkeit. Ja, das, ich möchte eigentlich nicht abhängig sein. Das heißt, ich möchte eigentlich kein Geschöpf sein. Und wenn ich kein Geschöpf sein möchte, darf es natürlich auch keinen Schöpfer geben. Also ich denke, manche Atheisten, die denken das auch ein bisschen rückwärts, weil sie das eigentlich lieber so möchten. Weil, wie sie gesagt haben, keiner wirklich eine sinnvolle Antwort darauf geben kann, wo denn das Sein alles herkommt, das, was da ist, wenn es nicht einen Schöpfer gibt, wenn es nicht einen Designer gibt.
Ja, Herr Natter, vielen Dank. Es sind immer wieder Fragen, die uns natürlich dann doch wieder in die Quere kommen. Aber ich denke, die Frage ist wahrscheinlich jetzt, wollen wir dieses großartige Geheimnis, dieses großartige Zusage eigentlich auch mitnehmen in den Alltag? Also weiter kauen, dann können wir das ja eigentlich auch tun, egal was wir jetzt gleich machen. Also ich muss mich auch gleich mal dann ans Mittagessen machen, denn die Zukunft hat dann irgendwann sechsfach Hunger. Und dann, ja genau, aber dabei kann ich das ja eigentlich auch tun. Ich kann mir das doch bewusst machen und dann ändert sich schon ein kleiner Blickwinkel. Oder wie geht Ihnen das jetzt, wenn Sie jetzt gleich wieder zum nächsten gehen?
Ja, natürlich. Also ich habe diesen Inhalt schon mal als Vorträge irgendwo anderen Leuten erzählt. Das ist schon ein paar Tage her. Aber das ist etwas, was ständig in mir unterwegs ist, weil es auch immer größer wird. Wenn etwas grundlegend ist, fundamental ist, dann ist natürlich vieles, vieles andere darauf zurückzubeziehen. Da verändert sich viel. Und dieses, was wir jetzt heute besprochen haben, das ist nicht so simpel, wie sich das anhört. Und es ist auch nicht, schon mal gar nicht irrelevant oder überflüssig. Es ist auch nicht, weil man jetzt sagt, Mensch, über das Sein und Existenz und Dasein, das ist für die Philosophen und Mensch, lass mal, ne, ich bin eher so der praktische Typ. Nein, das ist für ausgerechnet für praktische Typen, denn es geht um das Leben von diesen praktischen Typen. Und dieser Gott, ganz am Anfang, im Buch Exodus bei Moses, offenbart ja nicht ohne Grund gleich diese grundlegende Wahrheit über sich selbst. Und dann, ich sage es nochmal, nehmen Sie diese von 199 an dem Katechismus oder irgendwelche schlauen Bücher, nehmen Sie die Heilige Schrift, beten Sie, hören Sie in der Liturgie zu. Und Sie werden sehen, wie das immer ein Stückchen mehr wird und wie diese paar einfachen Sätze von heute immer mehr beginnen, Raum zu fassen in Ihrem Leben und auch Sinn zu machen. Wie diese Sache zum Beispiel, Gott hat verschiedene Seiten. Gott hat verschiedene Seiten. Nein, hat er nicht.
Ja, oder nehmen Sie sich gleich die ersten drei Tauchgänge nochmal vor. Die können Sie unter www.horeb.org im Podcast-Angebot sich herunterladen, anhören. Ja, oder vielleicht wollen Sie dem einen oder anderen das auch als Geschenk machen. Vielleicht dann die gesammelten 4 Tauchgänge als CD-Geschenk überreichen. Und die können Sie bestellen, die CDs als Mitschnitt unter der 08328921120. Ja, und wie gesagt, am Donnerstag, 23. Juli, da treffen uns hier wieder, das heißt zum 4. Tauchgang dann auf jeden Fall. Und Ja, da kann ich nur uns allen wünschen, bleiben wir einfach immer dran. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Papenkort, dass Sie hier zu Gast waren heute und uns damit bereichert haben. Vielen Dank
Gerne,
und
Freundin.
Ihnen alles Gute weiter bei Ihrer Arbeit in der Weltmission.
Danke schön, Frau Engert. Wünsche ich Ihnen auch.
Danke. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, Ihnen alles Gute und Gottes Segen, Ihre Anjuta Engert.